Manchmal wirkt es, als ob Gott selbst gegen sein eigenes Volk streitet, er deckt Schuld auf, stellt Fragen, erinnert an die Vergangenheit, und doch läuft alles auf seine Treue hinaus. Der Prophet Micha erlebt genau diese Spannung zwischen der scharfen Anklage Gottes gegen Israel und einer geistlichen Landschaft ohne erkennbare Frucht. Tastet er sich durch Entmutigung hindurch zu einer neuen, tiefen Hoffnung auf den Gott, der vergibt. Seine Worte helfen, Gottes Herz inmitten von Gerichtstönen zu erkennen und im eigenen Leben neu auf die Gnade zu bauen. Gottes Auseinandersetzung mit seinem Volk aus der Erinnerung an seine Taten. Wenn Jehova mit Israel in eine ernste Auseinandersetzung tritt, beginnt er nicht bei den Versäumnissen des Volkes, sondern bei seinen eigenen Taten der Gnade. Er ruft die Geschichte in Erinnerung, den Auszug aus Ägypten, die Erlösung aus dem Sklavenhaus, die Führung durch Mose, Aaron und Mirjam, die Bewahrung vor den Plänen Balaks und den Fluchworten Bilims. Es heißt, denn ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und dich aus dem Sklavenhaus erlöst, und ich sandte vor dir her Mose, Aaron und Mirjam. So macht Gott deutlich, bevor er anklagt, bezeugt er, wer er für sein Volk gewesen ist. Seine Auseinandersetzung steht nicht im luftleeren Raum, sondern ist die Stimme desselben Gottes, der in 2. Mose sein Volk aus der Knechtschaft geführt hat. Er stellt seine Treue neben ihre Untreue, seine bewahrende Hand neben ihre verkehrten Wege, und gerade in diesem Kontrast wird die Schwere ihrer Abkehr sichtbar. In seinem Streit mit Israel nahm Jehova die Geschichte Israels seit dem Auszug aus Ägypten als Grundlage. Vers 2b sagt, dass Jehova eine Auseinandersetzung mit seinem Volk hat und dass er mit Israel rechten wird. Dann fordert er sie auf, sich daran zu erinnern, was er für sie getan hat, als er sie aus Ägypten herausführte, denn ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und dich aus dem Sklavenhaus erlöst, und ich sandte vor dir her Mose, Aaron und Mirjam, mein Volk, gedenke doch, was Balak, der König von Moab, plante und was Bileam, der Sohn Beors, ihm antwortete, von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten Jehovas erkennst. In dieser Weise entlarvt Gott die Undankbarkeit Israels, ohne seine eigenen Zusagen zu widerrufen. Gericht wird nicht zur Laune eines beleidigten Gottes, sondern zur konsequenten Reaktion des Heiligen, der sein auserwähltes Volk wieder in Einklang mit seiner Berufung bringen will. Was er in der Heilsgeschichte begonnen hat, nimmt er ernst, deshalb kann er die Sünde nicht verharmlosen, aber ebenso wenig seine gerechten Taten zurücknehmen. Schon Josua erinnert das Volk, nicht eines einzigen Wortes ist dahingefallen von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat, sie sind euch alle eingetroffen. Aus dieser Perspektive wird auch Christus verständlich, der gleiche Gott, der in den Propheten um sein Volk ringt, gibt in ihm die endgültige, treue Antwort. Wer so Gottes Auseinandersetzung versteht, muss sich nicht vor einem unberechenbaren Richter fürchten, sondern darf in der Zurechtweisung den Gott erkennen, der seine Geschichte der Gnade weiterführen will, auch durch Schmerz hindurch. Das macht nüchtern, aber es öffnet zugleich die Tür zu einer tiefen Hoffnung, der uns erinnert, ist derselbe, der uns nicht fallen lässt. Denn ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und dich aus dem Sklavenhaus erlöst, und ich sandte vor dir her Mose, Aaron und Mirjam. Nicht eines einzigen Wortes ist dahingefallen von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat, sie sind euch alle eingetroffen, kein einziges Wort davon ist dahingefallen. Wenn Gottes Geist uns mit unserer eigenen Geschichte konfrontiert, mit empfangener Gnade und erwiderter Untreue, dann geschieht das nicht, um uns endgültig abzuweisen, sondern um uns zurückzurufen in die Linie seiner Treue. In der Erinnerung an das, was er getan hat, liegt eine leise Einladung, unser eigenes Urteil über uns fallen zu lassen und uns wieder auf den Gott zu stützen, der seine gerechten Taten nicht widerruft, sondern vollenden will. Echte Anbetung statt frommer Fassade und Götzen im Herzen. Micha lässt einen fragenden Menschen vor Gott treten, der überzeugt ist, die Antwort könne nur in immer größeren Opfern liegen. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihm treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Die Steigerung ist drastisch, tausende Widder, Ströme von Öl, schließlich sogar das eigene Erstgeborene. Damit wird sichtbar, wie sehr das Herz meint, Gottes Wohlgefallen sei käuflich, wenn nicht mit Geld, dann mit religiöser Leistung, mit beeindruckender Frömmigkeit, mit heroischem Verzicht. Israel war über Jahrhunderte intensiv mit Anbetung beschäftigt, und doch war vieles davon Selbstinszenierung oder sogar verdeckte Götzenanbetung. Opfer, die äußerlich Gott galten, dienten innerlich doch einem anderen Herrn, dem eigenen Ruhm, der eigenen Sicherheit, der eigenen Kontrolle. Die Verse 6 bis 8 zeigen, dass Jehova sich nach der echten Anbetung Israels und nach aufrichtigem Dienst sehnte. Israel war jahrhundertelang mit der Anbetung Gottes beschäftigt gewesen, doch ihre Anbetung war nicht echt. Vieles von dem, was sie darbrachten, brachten sie nicht Gott dar, sondern entweder sich selbst oder ihren Götzen. So fragt der Prophet in Vers 6, mit was er vor Jehova kommen solle, und sagt, soll ich mit Brandopfern vor ihn treten, mit einjährigen Kälbern? In Vers 7 fragt er, ob Jehova Gefallen haben würde an Tausenden von Widdern oder an Zehntausenden von Bächen Öl, und dann sagt er, soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Aus diesem Grund prophezeit Micha in Vers 8 und sagt, er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist, und was fordert Jehova von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Demgegenüber spricht Gott mit einer entwaffnenden Klarheit, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Recht tun und Güte lieben und demütig wandeln mit deinem Gott. Nicht Überbietung, sondern Übereinstimmung mit seinem Wesen ist das, was er sucht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Demut sind keine Zusatzprogramme neben den Opfern, sondern die eigentliche Gestalt der Anbetung. Im Licht des Neuen Testaments wird dies zugespitzt, in Hebräer 10 wird die Opferpraxis des Alten Bundes als vorläufig beschrieben, um zu zeigen, dass Gott sein Wohlgefallen letztlich in Christus findet, dem einen wahren Opfer. Durch einen einzigen Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Wo Christus unser Brandopfer, unser Speisopfer, unser Sündopfer ist, wird Anbetung zum Ausdruck eines durch Gnade verwandelten Lebens. Das nimmt dem religiösen Ehrgeiz den Boden, aber es schenkt zugleich eine neue Freiheit. Gott ist nicht von der Größe unserer Gaben beeindruckt, sondern von einem Herzen, das Recht liebt, Güte übt und sich mit ihm auf den Weg macht, unscheinbar vielleicht, aber echt vor seinem Angesicht. So wird Anbetung zu einem Raum, in dem das eigene Bedürfnis nach Glanz langsam an Bedeutung verliert und Gottes Freude in der Stille wächst. Wer sich von Micha korrigieren lässt, braucht sich nicht länger an religiösen Fassaden festzuhalten, sondern darf lernen, dass Gott mit einem schlichten, aufrichtigen Herzen reich geehrt ist. Gerade dort, wo die Hände leerer werden, können sie von Christus gefüllt werden, dort, wo das eigene Opferdenken zerbricht, öffnet sich der Blick für den, der sich selbst für uns hingegeben hat. In dieser Einfachheit liegt eine große Würde, die Gott seinem Volk nicht nimmt, sondern wieder schenkt. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Recht tun und Güte lieben und demütig wandeln mit deinem Gott. Wo Gottes Wort unser religiöses Getriebe hinterfragt, entsteht zunächst Unsicherheit, als ob alle Sicherheiten wegbrechen. Aber Micha zeigt, dass hinter der Entlarvung der frommen Fassade eine Einladung steht, weg von der Mühe, Gott beeindrucken zu müssen, hin zu einem Leben, das seine Gerechtigkeit, seine Güte und seine Demut widerspiegelt. In dieser Bewegung vom äußerlich Beeindruckenden zum innerlich Echten wird Anbetung für das Herz wieder zu einem Ort der Ruhe. Von tiefer Entmutigung zur Hoffnung auf den Gott, der Sünde überwindet. Micha beginnt seine Beobachtung mit einem erschütternden Bild, er sucht nach Frucht und findet fast nichts. Wehe mir! Denn ich bin wie bei der Obsternte, wie bei der Nachlese nach der Weinlese, keine Traube ist zu essen da, keine Frühfeige, nach der meine Seele verlangt. Der Fromme ist aus dem Land verschwunden, und kein Redlicher ist unter den Menschen. Die wenigen Beziehungen, die bleiben, sind von Misstrauen und Berechnung durchzogen, Gewalt, Betrug und Verfall scheinen das Feld zu beherrschen. Der Prophet schaut nicht weg, er beschönigt nichts. Seine Entmutigung ist nicht Ausdruck schwachen Glaubens, sondern der Ehrlichkeit eines Menschen, der Gottes Maßstab ernst nimmt und darum den Zustand des Volkes als tiefe Krise erlebt. Zuerst betrachtete der Prophet den Zustand und die Lage von Gottes auserwähltem Volk und wurde völlig entmutigt. In seiner Entmutigung sagte er, wehe mir. Denn ich bin wie eine Nachlese im Sommer, wie eine Nachlese nach der Weinlese, keine Traube ist zu essen da, keine Frühfeige, nach der meine Seele verlangt, der Getreue ist aus dem Land verschwunden, und kein Redlicher ist unter den Menschen, sie alle lauern auf Blut, sie jagen einer den anderen mit dem Netz. In Michas entmutigter Sichtweise liegt eine Lektion für uns heute. Aus Michas Erfahrung sollten wir lernen, nicht auf uns selbst zu schauen. Sobald wir auch nur ein wenig auf uns selbst schauen, werden wir entmutigt. Doch genau in diesem Dunkel vollzieht sich eine leise Wende. Nachdem Micha das Elend benannt hat, setzt er ein schlichtes, aber entschlossenes Ich aber will ausschauen nach dem Herrn, ich will harren auf den Gott meines Heils, mein Gott wird mich erhören. Die Hoffnung entsteht nicht aus einer plötzlichen Besserung der Verhältnisse, sondern aus der erneuerten Ausrichtung auf Gottes Wesen. Im Schluss des Buches richtet sich sein Blick fast ganz auf Gott, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und an der Übertretung des Überrestes seines Erbteils vorübergeht? Er hält nicht fest an seinem Zorn für immer, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Micha rühmt nicht den Rest der Frömmigkeit im Volk, sondern die Größe des Gottes, der mit seiner Vergebung stärker ist als die Sünde. Damit zeichnet der Prophet einen geistlichen Weg, der bis in das Evangelium hineinreicht. Wer nur die eigene Lage, die Gemeinde oder die Welt beobachtet, kann wie Micha zu Beginn nur klagen, weh mir. Doch wer in dieser Ehrlichkeit nicht stehen bleibt, sondern den Blick auf den Gott richtet, der Gefallen an Gnade hat, entdeckt eine Hoffnung, die nicht aus den Menschen kommt. In Christus hat dieser Gott seine Zusage eingelöst, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. So darf auch unsere nüchterne Beobachtung, der eigenen Sünde, der Schwachheit der Kirche, der Verirrungen der Zeit, in eine hoffnungsvolle Erwartung münden, der Gott, der Sünde überwindet, wird das letzte Wort haben. Diese Erwartung macht nicht blind für die Realität, aber sie bewahrt davor, im Blick auf die Dunkelheit zu verbittern. Sie schenkt eine stille Zuversicht, dass Gottes Erbarmen größer ist als das Versagen seines Volkes, auch heute. In dieser Bewegung von der Entmutigung zur Erwartung liegt eine tiefe Ermutigung, die Wahrheit über den Zustand ist kein Ende, sondern ein Durchgang. Dort, wo das eigene Urteil, wehe mir, spricht, darf das Evangelium antworten, mein Gott wird mich erhören. Wer sich von dieser Perspektive leiten lässt, trägt die Last der Zeit nicht leichtfertig, aber auch nicht hoffnungslos. Er lebt in der Spannung zwischen nüchterner Beobachtung und zuversichtlichem Warten, getragen von dem Wissen, dass der Gott, der Sünde niedertreten und in die Tiefen des Meeres werfen will, seine Gnade am Ende nicht zurücknehmen wird. Wehe mir! Denn ich bin wie bei der Obsternte, wie bei der Nachlese nach der Weinlese, keine Traube ist zu essen da, keine Frühfeige, nach der meine Seele verlangt. Der Fromme ist aus dem Land verschwunden, und kein Redlicher ist unter den Menschen. Ich aber will ausschauen nach dem Herrn, ich will harren auf den Gott meines Heils, mein Gott wird mich erhören. Wenn der Blick auf die Wirklichkeit im eigenen Herzen, in der Gemeinde oder in der Welt nur noch Klage hervorbringt, ist die Bewegung Michas eine leise Einladung, die Entmutigung ernst zu nehmen, sie aber nicht zum letzten Wort werden zu lassen. In der Erwartung dessen, der Gefallen an Gnade hat und Freude daran, Sünde zu überbieten, entsteht ein stiller Mut, weiterzugehen, nicht getragen von Optimismus, sondern von der Treue des Gottes, der Schuld vergibt. Herr, unser Gott, du kennst all unsere Untreue, unsere leeren Formen und unsere verborgenen Götzen, und doch rufst du uns immer wieder in die Erinnerung an deine großen Taten und an deine treue Liebe. Wir kommen zu dir nicht mit beeindruckenden Opfern, sondern mit leeren Händen und bitten dich, dass du unser Herz erneuerst, damit unser Leben deinem Recht, deiner Barmherzigkeit und deiner Demut entspricht. In unserer Entmutigung und in allem, was beschädigt und fruchtlos scheint, richten wir unseren Blick auf dich, den Gott unseres Heils, der Sünde unter seine Füße tritt und sie in die Tiefe des Meeres wirft. Stärke in uns das Vertrauen, dass deine Güte größer ist als unser Versagen und dass deine Treue die letzte Linie unserer Geschichte zieht. Lass uns in dieser Gewissheit bewahrt sein und deinen Namen preisen, bis deine vollkommene Wiederherstellung sichtbar wird. Amen.